Der Text für heute ist der Psalm 122. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Wie es geboten ist, dem Volk Israel zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen.
Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Bin auch sehr aufgeregt. Und gerade auch nach so einer Begrüßung, vielleicht wäre es auch ein paar Nummern kleiner gegangen, hätte mir persönlich etwas mehr wohlgetan. Wir haben gerade diesen wunderbaren Psalm 122 gehört. Es geht um Israel. Und die Frage für heute ist, wir werden auf diesen Psalm noch zu reden kommen, warum Israel? Die Antwort ist ganz einfach, weil Gott Israel in die Mitte der Völker gesetzt hat. Gott hat Israel zur Mitte der Völker gesetzt, Hesekiel 5. Und alle Welt schaut nach Israel. Die Nachrichten und die Zeitungen sind voll von Israel. Aber wir dürfen wissen, auch Gott schaut nach Israel. Immer. 24/7, wie man heute sagt. Das ganze Jahr. Denn Israel ist nicht ein Thema für fromme Spinner oder weil es so schön ist oder so erfolgreich oder warum auch immer. Israel ist Gottes Thema und er hat es uns auf die Agenda gesetzt. Wer ist Israel und welche Bedeutung spielt es für uns Christen und warum? Wer darauf Antworten sucht, der findet viele Antworten im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11. Ich denke, es wird euch nicht unbekannt sein. Und im Kapitel 9 beginnt Paulus gleich am Anfang damit, wer Israel ist und was Israel alles gehört. Ich möchte euch nur mal diesen einen Vers, Römer 9, Vers 3 vorlesen. Da spricht Paulus von seinen Stammverwandten, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Ich möchte nur kurz auf zwei Punkte eingehen davon, auf die Bundesschlüsse und auf die Väter. Es heißt Bundesschlüsse. Gott hat mit Israel nicht nur einen geschlossen, es gab deren mehrere, mindestens zwei. Da gibt es den ersten Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, der ein Vater Israels ist. Und zu dem hat er gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dieser Bund mit Abraham wurde ausdrücklich erweitert auf seinen Sohn Isaak und auf dessen Sohn Jakob, der auch Israel später hieß. Und das Besondere an diesem Bund mit Abraham war, das war ein einseitiger Bund. Nur Gott ganz allein hat diesen Bund geschlossen und er steht auch alleine dafür gerade. Abraham sind aus diesem Bund keinerlei Verpflichtungen oder Aufgaben erwachsen. Als Gott diesen Bund geschlossen hat mit ihm, da hat er Abraham geschlafen. Das ist die merkwürdige Geschichte 1. Mose 15 mit diesen Tierhälften, wo Gott ganz alleine in Form einer Feuerflamme hindurchgegangen ist. Und dieser Bund gilt. Und dieser Bund war auch zu allen Zeiten, auch schon im Alten Testament, im ganzen Orient bekannt. Und selbst der alte Bileam, der Israel verfluchen sollte eigentlich, musste am Ende sagen, gesegnet ist, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Und dieser Bund Gottes mit Abraham, der verknüpft das Schicksal aller Völker damit, wie sie zu Abraham oder wie sie zu Israel stehen. Gesegnet, wer dich segnet, und verflucht, wer dir flucht. Der zweite große Bund, den wir auch alle kennen, das ist der Bund mit Mose vom Sinai, wo Gott dem Volk die Gebote gegeben hat. Und als Mose am Ende seines Lebens nochmal alles an sich vorüberziehen lässt, da fasst er das zusammen mit einem Wort über Israel, wo er sagt, du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Und dieser Bund Gottes mit Israel, das war ein bilateraler Vertrag, da kam es auf zwei Seiten an. Gott hat Israel ein riesengroßes Geschenk gemacht. Er hat ihm sein Gesetz gegeben und hat gesagt, wenn ihr danach lebt, dann werdet ihr in Segen leben und dieses Land besitzen. Und dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet erfüllt sein mit Segen vom Himmel und der Erde. Aber wenn ihr meint, es besser zu wissen als ich, zu wissen, was richtig ist und meine Gebote missachtet, dann werdet ihr eben nicht den Segen ernten, sondern den Fluch. Und ihr werdet auch das Land verlieren und werdet daraus vertrieben werden. Und das ist leider auch so geschehen und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und ganz nebenbei gesagt, an diesem zweiten Bund wäre übrigens auch jedes andere Volk dieser Welt gescheitert. Und ich glaube auch ich und du, jeder weiß, dass wir an diesem auch scheitern. Und deshalb kam Jesus und brachte einen ganz neuen Bund für die ganze Welt. Auch wieder zuerst für die Juden und dann auch für die Heiden. Und dann hat Israel Jesus abgelehnt. Und nun, jetzt kommt die spannende Frage, was ist jetzt mit Israel? Hat Gott sein Volk Israel verworfen? Gilt jetzt der Bund Gottes mit Israel noch? Und ich freue mich, dass ihr die Antwort alle wisst. Natürlich gilt dieser Bund noch. Als Paulus in Römer 11 dann schreibt er, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Nein, nein und nochmals nein. Sondern durch ihren Fall ist das Heil zu den Heiden gekommen. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Das ist ein großes Geheimnis. Und ich darf es euch sagen, es verläuft alles nach Gottes Plan. Auch wenn wir es nicht auf den ersten Blick durchschauen, Gott hält immer noch die Fäden alle in seiner Hand. Er hat einen Plan, das Heil soll auch zu uns und wir sind die Heiden in dem Falle. Ne? Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihnen ihre Sünde wegnehmen werde. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Selbst wenn Israel in diesem zweiten Bund mit Mose versagt hat, es gibt ja immer noch den ersten Bund, den er mit den Vätern geschlossen hat. Und am Ende wird alles gut. Und wann wird es sein, wenn die Zahl der Heiden voll ist? Dann wird ganz Israel gerettet werden. Welche Aufgabe erwächst jetzt für uns an Israel? Sie kennen ja Jesus nicht. Sollen wir jetzt alle nach Israel fahren und Israel missionieren? Wir haben gelesen, es wird kommen aus Zion, der Erlöser. Wir wissen aber auch, was wir auf gar keinen Fall tun sollen. Wir sollen uns nämlich auf gar keinen Fall über Israel erheben und überheben und denken, wir wären näher an Jesus dran, wir wären näher am Heil dran. Paulus schreibt an die Römer, du sollst wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Wir sind als wilde Zweige in den edlen Ölbaum Israel eingepflanzt, eingepropft. Wir sollen Ölbaum-Christen sein, mit Wurzeln, eingepflanzt in diesen edlen Ölbaum Israel. Und leider ist aus der Christenheit an vielen Orten sind Weihnachtsbaum-Christen draus geworden, ohne Wurzeln. Ich weiß, dass dieser Römerbrief für manche nicht so leicht zu verstehen ist. Und deshalb habe ich mir auch was gedacht. Ich werde heute versuchen, das, was im Römerbrief über Israel steht, euch anhand einer uralten Geschichte aus der Bibel zu veranschaulichen, die ihr bestimmt auch alle kennt. Ich erinnere mich an unseren ehemaligen Prediger, den Reinhard Steger, der hat mal gesagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen. Und vielleicht wird uns manches da klarer. Das sind die Geschichten von Josef. Josef ist ja ein Sohn Jakobs und der Jakob war der, der auch Israel hieß. Und dann beginnt eine ganz spannende und auch sehr berührende Geschichte. Und wem sie nicht, vielleicht nicht mehr ganz momentan ist, lest sie nochmal zu Hause nach, auch im Blick auf Israel und auf die Heiden. Wisst ihr, da war der Jakob, es war ein Betrüger, der hat seinen Bruder, den Esau, betrogen. Dann musste er fliehen vor ihm, ist zu seinem Onkel, dem Laban, gekommen. Und der Laban hatte zwei Töchter. In die eine war der Jakob blitzverliebt, das war die Rahel, und gekriegt hat er die Lea, die er nicht wollte, die irgendwas mit ihren Augen hatte, blöde Augen, wenn man es wörtlich übersetzt. Es war also nicht so ihr dem Jakob sein Idealbild. Jetzt war er mit der Lea verheiratet, hat später auch die Rahel dazu gekriegt, aber Gott hat gesehen, dass die Lea die Ungeliebte ist. Und deshalb hat Gott die Lea gesegnet und dann hat sie in der Summe 6 Söhne gekriegt. Dann haben auch noch die 2 Leibmägde, die Bilha und die Silpa von der Rahel und von der Lea, jede auch nochmal 2 Söhne gekriegt. Übrigens auch von dem Jakob. Nur einer hat kein Kind gekriegt und das war seine Geliebte, das war die Rahel. Und erst nachdem der Jakob 10 Söhne hatte, möglicherweise waren das auch mindestens 10 Jahre, erst dann hat sich Gott auch über die Rahel erbarmt. Und dann bekommt sie auch einen Sohn. Und diesen Sohn gibt sie den Namen Josef. Und sie macht das ganz bewusst, denn dieser Name Josef hat eine Bedeutung. Denn sie sagt dazu, Gott möge mir noch einen Sohn schenken. Und Josef heißt, Gott schenkt. Gott fügt noch etwas hinzu. Und jetzt machen wir einen großen Sprung ins Neue Testament. Da taucht nämlich noch mal ein Josef auf. Und wie durch einen großen Zufall heißt dem sein Vater auch Jakob. Und wo ist das? Wo findet man die Geschichte? Gleich im 1. Kapitel im Matthäusbrief, das ist der Stammbaum Jesu. Und wenn man diesen Stammbaum Jesu liest, da ist das Wort, was einem am häufigsten begegnet, zeugte. Der Abraham zeugte den Isaak und der Isaak zeugte den Jakob und der Jakob zeugte den und zeugte, zeugte, zeugte. 3x, 14x. 14 Geschlechter, 14 Glieder, Generationen von Abraham bis David. Dann 14 Geschlechter von David bis zur babylonischen Gefangenschaft. 14 Geschlechter von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus. Und also 3x, 14x steht er zeugte, 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 der zeugte den und so weiter. Bis auf eine einzige Ausnahme. Und da steht nämlich, Jakob zeugte den Josef. Und der Josef war der Mann der Maria, von der geboren ist Christus. Diesen Jesus hat nicht der Josef gezeugt. Diesen Jesus hat Gott hinzugefügt, so wie er es damals der alten Rahel versprochen hat. und hat damit ihren Wunsch nach einem Sohn auf eine viel tiefere Weise erfüllt, als sie sich sicher selber gedacht und vorgestellt hat. Und deshalb darf es uns auch nicht wundern, dass die Josefsgeschichten schon mal einen Vorgeschmack geben auf den zweiten Sohn, den Gott selber hinzufügen will. Und dass vieles, was dem Josef im Alten Testament widerfahren ist, sich in Jesus widerspiegelt und in ihm erfüllt und vollendet wird. Und zwar auch das Verhältnis zwischen Israel und den Heiden. Der Josef, wie gesagt, er war der 11. von den Jungen, von den Söhnen Israels. Vom Vater geliebt, von den Brüdern gehasst. Die wollten ihn umbringen und haben ihn zum Schluss verkauft als Sklave. Josef wurde ein Sklave und wurde nach Ägypten verkauft. Und wenn wir an Jesus denken, Jesus nahm Knechtsgestalt an. Jesus wurde von sich aus freiwillig ein Sklave und erniedrigte sich selbst. Josef in Ägypten ist bekannt geworden für seine Treue und für seinen Gehorsam. Und trotzdem oder gerade deswegen landete er noch tiefer, als es einem Sklaven ohnehin schon ergehen konnte. Er musste ins Gefängnis, weil er eben nicht mit der Frau des Potiphars ins Bett gestiegen ist. Und von Jesus heißt es, Jesus ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und dann wissen wir aber auch, dass dieser Josef aus dem Gefängnis heraus mit diesen Träumen des Pharao einen kometenhaften Aufstieg erlebt hat. Er wurde der zweite Mann, er saß zur Rechten des Pharao, wurde mit der Staatskarosse des Pharao durchs ganze Land gefahren und überall wurde gerufen, das ist das Land des Vaters. Und was ist mit Jesus? Er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten Gottes und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und der Josef, der hat dann in Ägypten, als er an der Macht war, Kornspeicher gebaut und dann hat er sie auch gefüllt. Und damit hat er den Ägyptern das Leben gerettet. Er hat sie vor dem Hungertod bewahrt. Und wir wissen, dass Jesus uns alle vor dem ewigen Tod bewahrt und hat Sünde, Tod und Teufel für uns besiegt und hat für uns bezahlt mit seinem Blut. Und jetzt wird die Geschichte interessant. Denn jetzt kommen die Brüder, die Familie Israel nach Ägypten zu den Heiden, weil die auch Hunger haben und wissen, in Ägypten gibt's was. Und dann kommen die Brüder und erkennen den Josef nicht. Kennen sie auch gar nicht. Er ist in ihren Augen ein Ägypter. Hat in Ägypten geheiratet, hat ägyptische Kinder, sah aus wie ein Ägypter und hat auch gesprochen wie ein Ägypter. War ihnen fremd und hat sich ihnen gegenüber fremd gestellt. Die konnten ihn gar nicht erkennen. Und scheinbar standen die Ägypter dem Josef näher als seine Brüder. Und Josef hat sich auch hart gegen sie gestellt. Er hat sie geprüft. Die mussten auch erst mal alle 3 Tage ins Gefängnis. Und dann hat er den Simeon geschnappt und er musste im Gefängnis bleiben, solange bis sie bei der zweiten Reise wieder da waren. Und nebenbei gesagt, da hat er auch wahrscheinlich den Richtigen erwischt. Der Simeon war ein harter Knabe. Könnt ihr mal lesen, was der alles angetrieben hat, ja? Und als sie dann das zweite Mal wiederkamen, dann hat er dem Benjamin, seinem wirklich kleinsten Bruder, noch den Becher untergeschoben, hat ihm Diebstahl unterstellt und hat die Brüder richtig hart geprüft. Aber eins wollte Josef niemals. Er wollte keine Rache. Er wollte Israel, seine Brüder, niemals verderben. Und er hätte es auch niemals zugelassen, dass sich irgendein Ägypter an seinen Brüdern vergreift. Im Gegenteil, er hat sie versorgt. Und das haben nur ganz wenige mitgekriegt. Er hat ihnen ihre Säcke gefüllt und hat ihnen auch immer ihr Geld mit oben reingetan. Er hat auch für seine Brüder bezahlt. Und trotzdem haben sie ihn nicht erkannt. Und Paulus schreibt, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Und an die Korinther schreibt er, Israel erlebt Verstockung, es ist wie eine Decke über Israel. Das heißt, Gott hält ihnen die Augen zu für Jesus. Und auf der anderen Seite die Ägypter, die haben auch keine Ahnung, wer das eigentlich ist, dass die Familie von Josef ist. Es gibt auch eine Decke über den Heiden. Und diese Decke sorgt dafür, und leider allzu oft auch unter Christen, dass sie das Volk Israel nicht als das Volk Gottes erkennen. Und dann kommen und kamen auch oft schlimme Dinge dabei heraus. Israel hat viel Schmach und Leid erfahren und leider auch durch Christen. Aber schon Jesaja schreibt, dass er auch, Gott wird auch die Decke wegnehmen, mit der alle Heiden bedeckt sind, und wird, wenn das geschieht, die Schmach seines Volkes aufheben in allen Landen. Und er wird den Tod verschlingen auf ewig. Gott liebt sein Volk, auch wenn sie ihn, in Klammern noch, nicht erkennen. Und dass Gott sein Volk liebt, das wird auch an dem Josef deutlich, wie sein Herz plötzlich über ihn entbrennt, dass er plötzlich mal, als er ihm gegenübersteht, raus muss, weil er weinen muss. Dass er weinen muss und warum, das haben weder seine Brüder noch die Ägypter mitgekriegt. Aber das ist der Moment, wo man die Liebe Gottes auch zu seinem Volk erkennt. Und dann kommt auch der große Moment, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Und wisst ihr, was da war? Wie beim Vatikan, wenn die ihr Konklave wählen. Da heißt es extra omnes, alle raus, alle Ägypter raus. In dem Moment, wo Jesus sich seinem Volk zu erkennen geben wird, kann es möglicherweise sein, dass wir da erstmal draußen sind und dass das eine Sache ist zwischen Gott und Israel allein. Und auf diesen Moment warten wir noch, aber Sacharja hat es schon vorausgesagt, genauso wie der Paulus, das wird einmal passieren. In Sacharja steht, zu der Zeit will ich über das Haus David und die Bürger Jerusalems ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Wann wird das sein? Das weiß Gott allein. Was sollen wir tun? Was können wir tun? Das Ganze wird geschehen, wenn die Zahl der Heiden voll ist. So haben wir es im Römerbrief gelesen. Und deshalb ist es eine gute Idee, Heidenmission zu betreiben. Die beste Israel-Mission ist die Heidenmission. Nehmt das mal mit nach Hause und bringt eure Freunde, eure Kollegen, eure, was weiß ich, eure Nachbarn mit hierher, bringt sie mit zu Jesus. Und seid im Herzen gewiss, es läuft alles nach Plan. Gott hat alles in der Hand. Und ohne dass Josef nach Ägypten gekommen wäre, hätte es keine Rettung gegeben vor dem Hungertod, weder für die Ägypter noch für Israel. Gottes Plan läuft und funktioniert. Und wisst ihr was? Das Größte kommt noch. Wenn schon die Verwerfung Israels, diese Decke, so schreibt es der Paulus, die Versöhnung der Welt ist, was wird erst ihre Annahme sein? Anders, was wird das anders sein als Leben aus den Toten? Mal ganz im Ernst, ihr seid eine große und eine leuchtende Gemeinde. Und es ist für mich eine Freude, bei euch sein zu dürfen. Aber auch wenn ihr eine große Gemeinde seid, und es gibt auch noch andere Gemeinden in Plauen, was ist das gemessen an der Einwohnerzahl von Plauen? Wünscht ihr euch auch eine Erweckung für diese Stadt? Wünscht ihr euch, dass noch viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Und ich glaube, wenn Paulus hier davon spricht, was wird die Annahme Israels anderes sein als Leben aus den Toten, dann glaube ich, dass Gott genau das vorhat. Dass wir Jesus nochmal auf eine Weise erleben, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Denn da steht auch bei Jesaja schon im Kapitel 2, viele Völker werden dann hinaufgehen und sagen, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und wir haben am Anfang diesen schönen Psalm 122 gehört. Und so wie mit dem Segen an Abraham Gott unser Schicksal mit dem Schicksal Israels verknüpft hat, so steht es auch in dem Psalm, wenn ihr es richtig gehört habt. Da steht, um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Wer sind denn meine Brüder? Wisst ihr, wer das ist? Das seid ihr. Ich habe euch schon immer mit Geschwister angeredet. Wir sind Geschwister im Herrn. Das ist die Gemeinde Jesu. Und was ist das Haus des Herrn? Der Tempel in Jerusalem ist es vielleicht nicht, denn der steht inzwischen wirklich schon fast 2000 Jahre nicht mehr dort. Und Paulus schreibt an die Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch unser geistlicher Zustand, der geistliche Zustand des Hauses Gottes, verknüpft damit ist, wie wir zu Israel stehen. Wenn wir Israel Frieden wünschen und das Beste für Israel suchen, dann hat das ganz konkret auch mit uns und unseren Gemeinden und unseren Geschwistern zu tun, mit den Brüdern, die das Haus des Herrn sind. Und das gilt für alle Völker auf Erden, einschließlich der Palästinenser. Ich komme jetzt auf meinen letzten Punkt. Egal, wie Sie Ihre Herkunft selber deuten, gibt es ja sehr viele Deutungen, ob Sie sich als Kanaaniter sehen, die Ureinwohner Kanaans, die schon dort gewohnt haben, bevor der Abraham aus Ur in Chaldea nach Kanaan kam. Oder ob Sie sich als Ismaeliter verstehen. Ismael war ja der Sohn, den der Abraham mit der Hagar hatte, mit der Magd. Von dem stammen ja bekanntlich die Araber ab. Oder ob Sie sich als das sehen, was der Name Palästinenser eigentlich bedeutet. Philister, das wisst ihr vielleicht, ja. Biologisch stimmt das alles wahrscheinlich sowieso nicht von der Abstammung her. Aber wer sich so nennt, wer sich so einen Namen gibt, der stellt sich auf eine Position, wenn er das ganz bewusst tut, in der er auch zumindest ein geistliches Erbe übernimmt und antritt. Und so hat es Arafat gemacht, als er diesem Volk den Namen Palästinenser ganz bewusst gab und dem Namen damit auch eine neue Bedeutung gegeben hat, nämlich in Abgrenzung von den Juden und gegen die Juden. Da hat er sich im Sinne der Philister gegen Israel positioniert und ist ganz bewusst in die Fußstapfen dieser Philister getreten, die bekannt waren als die Erzfeinde Israels. Aber so wie wir zu Israel stehen, so wird auch Gott zu uns stehen und so wird er auch zu ihnen stehen. Und das Gute daran ist, die Philister, das waren nicht nur der Riese Goliath, der das Feindbild Israels schlechthin ist. Es gab auch andere Philister. Es gab auch Ittai, den Gathiter zum Beispiel. Das war einer von den 30 Helden Davids, einer der treuesten Diener Davids und Israels, der ihm zur Seite stand bis zum Schluss, auch als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste. Und die Kanaaniter, das sind auch nicht nur die, die von Josef vertrieben und von Josua vertrieben und ausgerottet werden sollten. Es gab auch Uriah, den Hethiter. Das war ein Kanaaniter. Die Hethiter stammen von Kanaan ab. Und er war auch einer der 30 Helden und einer der treuesten Diener Davids und bekannt geworden durch die traurige Geschichte mit seiner Frau Bathseba. Und der David wurde dafür verurteilt von Gott, weil er sich an diesem Hethiter Uriah vergriffen und versündigt hat. Da musste er als Israelit gerade stehen vor Gott. Es gibt über Gott urteilt nicht danach, woher jemand kommt, sondern wie er zu seinem Volk steht. Und gerade über die Philister gibt es viele Gerichtsworte in der Bibel. Und ich möchte aber nur eins erwähnen, weil das einen schönen und einen ganz unerwarteten Ausgang hat und mit einer Verheißung über die Philister endet. Wenn man heute in die Zeitung oder in die Nachrichten schaut, dann könnte man auf die Idee kommen, dass dieses Wort sehr aktuell sein könnte. Da wird gesagt in Sacharja 9, es wird aus sein mit dem König von Gaza. Und in Aschkelon wird man nicht mehr wohnen. Ich will die Pracht der Philister ausrotten. Und ich will das Blut von ihrem Mund wegnehmen und das, was mir ein Gräuel ist, von ihren Zähnen. Damit auch sie unserem Gott übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden. Es wird aus sein mit dem König von Gaza und es wird das Blut und die Gräuel aus ihrem Mund weggenommen werden. Aber dann gibt's Hoffnung. Sie sollen werden wie ein Stamm in Juda. Gott will, dass sie unserem Gott übrig bleiben. Gott will nicht ihr Verderben. Gott will nicht, dass der Sünder verdirbt, sondern dass er sich bekehrt und umkehrt von seinen Wegen. Das Wichtigste, was die Palästinenser brauchen, das Wichtigste, was Gaza braucht, ist das Evangelium und eine Erweckung. Und wenn ihr Freunde oder Bekannte habt unter den Palästinensern oder unter welchen, die sie kennen, dann bezeugt ihnen als Deutsche und speziell auch als Plauner. Wir wissen nämlich auch, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich will verfluchen, der dich verflucht. So wie Gaza heute aussieht, so sah Deutschland und so sah Plauen 1945 aus. Aber wir können auch sagen, das muss nicht das Ende sein. So muss und so soll es nicht bleiben. Gott bietet auch Segen an, wenn wir Israel segnen. Und auch wenn das in unseren Augen unmöglich erscheint und unvorstellbar ist, sollte es deshalb bei Gott unmöglich sein, das ist sein Plan. Und deshalb dürfen wir darauf auch beten und bitten. Und ich komme nochmal zu Psalm 122, den wir gehört haben. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, wo man zusammenkommen soll. Jerusalem ist die Stadt des Friedens. Hier vorne steht's Jerusalem. Das ist der Dual. Das ist die Stadt des zweifachen Friedens. Frieden mit Gott und Frieden für die Völker. Und vielleicht dürfen wir es sogar noch erleben, dass die Völker Frieden finden. Frieden miteinander, Frieden mit Gott und Frieden mit Israel in Jerusalem. Jesus hat gesagt von sich, ich bin der gute Hirte. Und ich habe Schafe, die sind nicht von diesem Stall. Da hat er gemeint, ich habe Schafe, die sind nicht aus Israel. Und auch die muss ich herführen. Und es soll eine Herde und ein Hirte werden. Jerusalem ist die Stadt, in der man zusammenkommen soll. Und dafür dürfen wir beten. Wünschet Jerusalem Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Amen.